بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Alles so gebet Allah dem Herrn der Welten, alles so gebet ihm, sein ist das Reich, sein ist die Herrschaft, sein ist der Befehl. Alhamdulillah, der uns zu Muslime gemacht hat. Alhamdulillah, der uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet zu uns geschickt hat. Alhamdulillah, der uns gegeben hat, was wir heute haben, bei uns besitzen. Und jede Gunsterweisung kommt von ihm alleine. Und deswegen danken wir ihm auch alleine. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns auch für diesen Dank belohnt. Liebe Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. So, heute, liebe Geschwister, möchten wir einfach zusammensitzen und uns einige Ratschläge anhören von den vielleicht uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, ohne speziell irgendein Thema anzusprechen. Hauptsache, wir treffen uns und gedenken Allahs, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch in seiner Gegenwart erwähnt bei denjenigen, die bei ihm sind. Amen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder bevor ich mit dem Hadith anfange, eines der Themen, die wir so ein bisschen indirekt anschneiden möchten, ist, was lernt man als Muslim, womit beginnt man zu lernen? Und über dieses Thema so ein bisschen wollen wir, und wo lernt man und was lernt man, das sind so ein bisschen ein paar Themen, die wir heute ansprechen möchten. Zunächst einmal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich habe euch zwei Dinge hinterlassen, die, wenn ihr euch an diesen festhaltet, dann werdet ihr niemals in die Irre gehen. Das eine ist das Buch Allahs und das andere ist meine Sunna. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam: Diese beiden Dinge werden sich niemals voneinander trennen, bis sie mich am Becken antreffen werden. Gemeint ist der Haut des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von dem ich Allah bitte, dass er uns von diesem Haut durch die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu trinken gibt. Der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind zwei voneinander untrennbare Dinge. Man kann nicht an den Koran glauben, ohne an die Sunna ebenfalls zu glauben. Und man kann nicht an die Sunna glauben, ohne gleichzeitig an den Koran zu glauben. Und genauso wie man auch nicht sagen kann, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und leugne den zweiten Teil, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener, sein Gesandter ist. Das eine ist vom anderen untrennbar, denn derjenige, der dir diesen Satz beigebracht hat, La ilaha illallah, war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist das eine vom anderen nicht zu trennen. Und auch über den Koran oder im Koran sagte Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Und wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Und diese Klarmachung, diese Verdeutlichung ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, als Allah sagte, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, wir sind diejenigen, die Ermahnung herabgesandt haben. Die Ermahnung ist der Koran. Und wir sind diejenigen, die ihn bewahren werden. Das ist die Ayah in Surat al-Hijr, wo Allah versprochen hat, dass der Koran niemals verändert werden wird und dass er ihn bewahrt bis zum jüngsten Tag, bis zum Al-Qiyamah. Diese Ayah, liebe Geschwister, manche Gelehrte haben gesagt, dadurch, dass Allah versprochen hat, den Koran zu bewahren, ist automatisch damit auch die Sunna bewahrt worden. Denn was haben wir vom Koran, wenn wir nicht genau wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala da gemeint hat? Und deswegen, liebe Geschwister, ist es so, dass die Sunna ebenfalls bewahrt ist, walhamdulillah. Und wer das mit eigenen Augen sehen will, braucht sich nur mit dem beschäftigen, was man im Islam als die Wissenschaft der Überlieferungen bezeichnen, zwar die Hadith, Ilm al-Hadith oder Ulum al-Hadith, die Wissenschaften. Wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt, dann weiß man, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Laufe der Zeit viele Menschen auserwählt hat, die sich geopfert haben, ihre Zeit investiert haben, darin investiert haben, die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lernen, zu verstehen, an die Generation weiterzugeben, aufzuschreiben, und so weiter und so fort, damit auch diese Worte unverfälscht bleiben, alhamdulillah. Und deswegen ist es nicht so, wie manche Leute denken, dass die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welche davon sind sahih und welche davon sind nicht sahih, sondern die Gelehrten wissen das. Genauso wie du nicht näheren, genauso wie du vielleicht nicht unbedingt unterscheiden kannst zwischen einem gesunden Menschen und einem kranken Menschen, oder nicht unterscheiden kannst zwischen einem guten Plädoyer, nennt man das, oder ein schlechtes, das ist richtig ausgesprochen so. Der Experte kann das entscheiden, ob das ein gutes Argument war, ein schlechtes Argument war. Und genauso in der Hadith-Wissenschaften gibt es Gelehrte, die den authentischen Hadith erkennen können von dem nicht authentischen Hadith. Gerade in heutiger Zeit, liebe Geschwister, sehen wir, dass sehr viele Leute, Alhamdulillah, auch in den Moscheen, sich beschäftigen mit dem Koran al-Karim. Und das ist auch eine gute Sache und das ist auch eine natürliche Sache. Und das ist auch eine Sache, die man zuerst machen soll. Man beschäftigt sich mit dem Wichtigsten zuerst und danach geht man weiter. Aber trotzdem fällt auf, dass wenig Leute sich so mit dem Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam intensiv beschäftigen, wie die Leute sich mit dem Koran beschäftigen. Und ihr wisst, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist genau der, sag mal, Punktus Knactus, mit dem man jede falsche Sekte im Islam widerlegen kann. Ja? Ihr wisst, es gibt in jeder Religion gibt es einen Hauptstrom und dann gibt es Leute, die eben ein bisschen von der Wahrheit oder von dem Hauptstrom, sagen wir mal, abgeirrt sind. Und auch im Islam gibt es viele Leute, die auf die falsche Ebene geraten sind. Das wissen wir, zweifellos. Und um das zu vermeiden oder um dem zu widerlegen, das aus der Welt zu schaffen, brauchen wir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Stellt euch irgendeine Gruppe vor, die dem Islam zugeschrieben wird, deren Problem ist immer, dass sie einen Teil des Islams nehmen und einen Teil des Islams weglassen. Und am besten argumentiert man immer mit den Leuten, indem man die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Argument verwendet. Noch näher, das hört man so gut. Ich soll euch sagen, von Bruder Shamsuddin, ich wollte nur wissen, ob ich deinen Namen erwähnt habe, dass sie leise sein sollen, die Frauen, damit sie was hören können. Ich habe das nur weitergegeben. Wie dem auch sei, inshallah. Alaikum salam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte folgendes: Der Islam hat fremdartig begonnen und er wird fremdartig wieder werden, so wie er begonnen hat. Deswegen alles Gute den Fremden. Der Islam hat fremdartig begonnen. Eine Person, zwei, drei, keine hat Ahnung, was Islam ist eigentlich. Und dann irgendwann mal gibt es eine, also die Kurve steigt, die Anzahl der Muslime steigt, irgendwann erreicht es ein Maximum und dann wird es auch wieder nach rückwärts gehen und die Leute werden immer weniger werden von den Muslimen und irgendwann mal wird man nicht einmal mehr wissen, was Salah ist, was Zakah ist, was Siyam ist und so weiter und so fort. Und der Prophet also sagte sallallahu alaihi wasallam, der Islam hat fremdartig begonnen und wird auch wieder fremdartig werden. Alles Gute denjenigen, die Fremden, alles Gute den Fremden. Gemeint ist die Leute, die eines Tages leben werden, wo man über den Islam wenig Bescheid weiß. Und dieses Wort, alles Gute den Fremden, das habe ich so übersetzt. Auf Arabisch heißt es Tuba, Fatuba lil-Uraba. Und das Wort Tuba kommt vom Wort Tayyib, gut, das Gute im Arabischen. Deswegen habe ich gesagt, alles gut. Ansonsten kann damit wirklich gemeint alles Gute. Und manche Ulama sagen, damit ist ein Baum im Paradies gemeint. Damit ist ein Baum im Paradies gemeint, den die Leute, die ins Paradies kommen werden, bekommen werden. Diese Leute, besonders diese Leute. Und Allah weiß am besten Bescheid, aber der Hadith, es gibt einen Hadith über einen bestimmten Baum im Paradies, der unglaubliche Dimensionen annimmt. Und es könnte sein, dass der Prophet sich auf diesen Baum bezogen hat. Wallahu a'lam. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, Tuba ist ein Baum im Paradies, dessen Ausmaß eine Strecke von 100 Jahren ist. dessen Ausmaß eine Strecke von 100 Jahren ist, und die Kleider der Paradiesbewohner, sie kommen aus den Ästen von diesem Baum heraus. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte nicht darin, dass es der Baum heißt Toba oder so, sondern er hat nur diesen Baum beschrieben. Gemeint ist also, der Schatten, den dieser Baum wirft, ist so groß, dass selbst ein schneller Reiter, wenn er reiten würde, würde er innerhalb von 100 Jahren diesen Schatten nicht durchqueren können. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diesen Schatten eines Tages schenkt. Und das ist nur der Schatten. Allahu a'lam, was für Früchte dieser Baum tragen wird und was man damit machen kann. Allah weiß am besten Bescheid. Liebe Geschwister, ebenso berichtet Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgenden Hadith. Dieser Hadith ist jetzt bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Er sagte: Wahrlich, im Paradies gibt es einen Baum, dessen Schatten ein Reiter innerhalb von 100 Jahren nicht durchqueren kann. Lest doch, wenn ihr wollt, lest doch die Ayah im Koran, وَظِلِّمْ مَمْدُودَ, und langgestrecktem Schatten. Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Waqi'ah beschreibt da die Menschen an Yom Qiyam in drei Gruppen. Die Rechten, die Linken, das ist nicht Politik, die Rechten und die Linken. Ich meine, die Gefährten der Rechten, die Gefährten der Linken, damit man das versteht. Und die vorausgeeilten Ersten, As-Sabiqun al-Awwalun. Und wir bitten Allah, dass wir zu den vorausgeeilten Ersten gehören. Und das sind die wenigsten. Das sind wenige von den Ersten, von den Letzten sind das. Und die Leute, die Gefährten der Rechten, das sind Leute, die unter anderem das bekommen, was Allah gesagt hat. Und langgestreckten Schatten. Sie werden sich in langgestreckten Schatten befinden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es bezogen auf diesen Baum im Paradies. Wie soll man, wenn man im Koran liest, وَظِلِّمْ مَمْدُودِ, und langgestreckten Schatten, verstehen, dass es darum geht, einen Baum, der einen Schatten hat, der so groß ist, dass ein Reiter ihn in 100 Jahren nicht durchqueren kann. Wie soll man das verstehen, wenn man die Sunna nicht hat? Deswegen irregeleitet ist man, wenn man sich nicht an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hält. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, berichtet über seinen Isnad bis Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn al-Bukhari, der berühmte Imam und Führer der Gläubigen in den Hadithen, der Autor von Sahih al-Bukhari. Er überliefert, Bukhari selbst sagt, rahimahullah, die besten Muslime sind diejenigen, die eine Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, die bereits ausgestorben war, wiederbeleben. Habt Geduld, o ihr, die ihr euch an die Sunna haltet. Allah möge euch erbarmen, ihr seid die wenigsten unter den Menschen. Und das ist auch das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith, man sanna fil islami sunnatan hasana. Dieser Hadith ist manchmal problematisch, wenn man ihn übersetzt. Aber auch im Arabischen, liebe Geschwister, wenn man ihn übersetzt, kann man ihn falsch verstehen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man, jetzt könnte jemand sagen, ja, was die Sunna, kann man auch falsch verstehen, wenn die Sunna die Erläuterung ist, das Koran, Sunna, kann man auch falsch verstehen. Hey, die Sache ist so, liebe Bruder, liebe Schwester. Wenn du natürlich eine Ayah nimmst oder ein Hadith nimmst und alles andere ausblendest, als würdest du das nicht kennen, dann natürlich verstehst du die Sache nicht. Ja, zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man etwas beigesetzt, Schirk, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Okay? Diese Ayah. Und dann, wenn du natürlich nur diese Ayah anguckst, dann denkst du, Allah wird niemals Schirk vergeben. Richtig? طيب, jetzt hast du aber ein Problem. Es gibt eine andere Ayah im Koran. In Surat Az-Zumar, Allah sagt, إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Und deswegen ist es immer ein Problem, wenn du nur einen Teil des Koran anschaust und einen anderen Teil ausblendest, weil dann hast du im Endeffekt ein Problem, du siehst darin Widersprüche. Und das Gleiche hier, wenn du sagst, wer im Islam, wenn du den Hadith folgendermaßen übersetzt, wer im Islam etwas Gutes einführt, der bekommt die Belohnung dafür, also dafür, dass es eingeführt hat, und auch die Belohnung jeder Person, die die Sache nachmacht. Wenn du es so übersetzt und einfach stehen lässt, dann mag das sprachlich eine korrekte Übersetzung sein, aber ist inhaltlich falsch. und irreführend, weil dann könnte man denken, dass jetzt kann jeder, der eine gute Idee hat, das irgendwie im Islam einführen, und dann wissen wir nicht mehr, was Sunnah ist und was Bid'ah ist. Ja? Und das ist nicht der Fall. Sondern gemeint ist natürlich, dass man auch den Kontext betrachtet. Und wir wissen, dass hiermit gemeint ist, genau was Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hier gesagt hat. Und zwar sagt er, zu den besten Muslimen gehören diejenigen, die, wenn eine Sunnah ausgestorben ist, das heißt eine Sunnah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, keiner macht sie mehr. Keiner macht es mehr. Wie zum Beispiel, dass wenn man nach Hause kommt von draußen, dass man zuerst seine Zähne putzt mit dem Miswak, wie der Prophet es gemacht hat. Wenn einer anfängt, diese Sache wieder neu in Gang zu setzen und die anderen Leute richten sich daran und machen ihm nach, dann bekommt er die Belohnung dafür, dass er es selbst macht, und die Belohnung für jede Person, die ihm darin nachgemacht hat. Und Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, der im dritten Jahrhundert diesen Satz gesagt haben muss, weil er eben im dritten Jahrhundert gestorben ist, er sagt schon damals, wie wenig seid ihr, oh, die ihr die Sunna wiederbelebt. Und aber Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, kommentiert diese Aussage. Er sagt, gemeint sind damit Leute, oder er hat damit Leute gemeint, die sich in den Hadithen gut auskennen und danach handeln. Und dann sagt er, schaut man in die Länder, verschiedenen islamischen Länder, so gibt es überall Leute, die den Koran auswendig kennen. Trifft auch wir heutzutage zu. Es gibt Imame von Moscheen, Leute, die sich im Fiqh auskennen, in der Sira und so weiter. Das ist der Inhalt des Imams. Das ist keine wortwörtliche Übersetzung. Er will sagen, es gibt von allem etwas. Aber was Hadithe angeht, so gibt es davon sehr wenige. So gibt es davon sehr wenige Leute, das heißt Leute, die man fragen kann und sagen kann, ach, ist das ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder das ist nur etwas, was die Leute erzählen. Ja? Weil es gibt im Arabischen, zumindest unter den arabischen Muslimen, gibt es viele Worte, die gesagt werden, viele Aussprüche, die gesagt werden, viele weise Sprüche, die gesagt werden, und die Leute denken, das sind Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sind es aber keine Hadithe. Ja? Wie zum Beispiel, ich sage auf Arabisch, um es zu übersetzen, Al-Mu'min oder Al-Muslim Kayyisun Fatim. Weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat. Ja. Oder Lau ta'lamuna ma fil jarjir, la zara'tumuhu tahta as-sarir. Ist jemand dabei, der Arabisch spricht? Ja. Das ist, also wird erzählt, also unter den Leuten, aber ist natürlich Quatsch. Ja. Das ist kein Hadith. Oder auch andere Sachen, brauchen wir nicht näher darauf eingehen. Aber Leute, die sich damit beschäftigen, sind meist, dabei ist das eigentlich die Basis von allem. Denn wie willst du denn ein Gelehrter sein bei Halal und Haram, wenn du nicht weißt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und nicht gesagt hat und das nicht unterscheiden kannst? Wie willst du denn die Sira unterrichten, wenn du keinen Unterschied machst zwischen den Geschichten, die erfunden sind, und den Geschichten, die wahr sind? Und wie willst du denn einen Unterschied, wie willst du denn andere Wissenschaften unterrichten, wenn du nicht weißt, im Tafsir, wie willst du die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala auslegen, wenn du nicht weißt, welche Interpretationen, die über die Sahaba geliefert sind, authentisch sind und welche nicht. Das war im dritten Jahrhundert, liebe Geschwister, und Al-Baghdadi ist aus dem fünften Jahrhundert. Wir sind immerhin 900 Jahre noch später. Heutzutage, wie ich gesagt habe, gibt es manche Leute, die sagen einen weisen Spruch auf dem Mimbar, und manche Leute denken, das ist ein Hadith. Sogar noch schlimmer, manche Leute heutzutage, sie bekommen eine E-Mail weitergeleitet, und diese E-Mail beinhaltet zum Beispiel, bei Allah auf keinen Fall diese E-Mail löschen, du musst sie weiterleiten, wehe dir, dass bei dir diese E-Mail Stopp macht und weiß ich was. Und dann erzählt der Prophet sallallahu alaihi wasallam das und das und das und das und das und das und das gesagt. Und dann Leute, meistens diese Hadithe, die ich sage euch, meistens, Allahu a'lam, ja, oder lassen wir diesen Satz weg. Liebe Geschwister, viele von diesen E-Mails, die weitergeleitet werden von den Leuten, sind quellenlos. Und meistens, wenn jemand quellenlos ist, dann ist auch die Person, die das geleitet hat, quellenlos. Gemeint ist, wenn ich, ganz ehrlich Leute, wenn ich euch etwas weiter sagen möchte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ich habe den Hadith gelesen in Sahih al-Bukhari, und wir alle, alhamdulillah, wissen, dass Sahih al-Bukhari ist das authentischste Buch nach dem Koran. Werde ich dann einfach sagen, der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, oder werde ich, wenn ich jemanden überzeugen will, noch untermauern und sagen, ach, der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim und weiß nicht wo, überliefert, ja? Das heißt, ich werde doch meine Quellen sagen, ich werde doch, um dich zu überzeugen, dir sagen, wo das herkommt. Aber wenn ich dir das nicht sage, dann lässt es den Spielraum offen, dass ich gar nicht weiß, wo dieser Hadith ist. Oder dass ich, natürlich gibt es Leute, die sind prinzipiell, Alhamdulillah, die achten auf das, was sie erzählen. Und es gibt aber auch Leute, die prinzipiell nicht darauf achten, auf was sie erzählen. Und gerade bei diesen zweiten Leuten sollte man immer auch mal ein bisschen kritischer sein und vorsichtig nachfragen, was sie da über einen weiterleiten. Denn, und deswegen eine Grundregel stellen wir auf, wenn jemand dir ein Hadith über E-Mail weiterleitet, darfst du ihn nicht weiterleiten, den Hadith, bis du dich nicht informiert hast, ob dieser Hadith ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich ist. Und wenn du das nicht herausfinden kannst und auch nicht nachfragen kannst, dann schmeiß ihn in den Mülleimer und du bist überhaupt nicht verpflichtet, über E-Mails weiterzuleiten. Und vergiss das, wenn jemand sagt, wehe dir, dass du nicht weiterleitest und weiß nicht was, sei nicht derjenige, der diese gute Kette unterbricht und so ein Quatsch. Vergiss das alles. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, der einer der Tabi'in und einer der Schüler von Anas ibn Malik radiallahu anhu und auch andere, Hudhaifa und Zayd ibn Thabit und andere, gestorben im Jahr 110, er sagte folgendes: Ich habe erlebt, wie in Kufa 4000 junge Leute nach Hadithen streben. Ich habe erlebt, wie in Kufa, Kufa ist eine Stadt im Irak, 4000 Leute nach Hadithen streben. Gemeint ist Leute, die sich hinsetzen in die Sitzung eines Imam. Der Imam, ein Imam wie zum Beispiel, natürlich aus seiner Zeit, weiß es noch nicht, aber irgendein Imam von der Zeit damals, setzt sich hin und erzählt den Leuten Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er erzählt den Imam, mir hat der erzählt, über den erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das und das gesagt hat. Dann haben sie das aufgeschrieben. Dann, nächster Hadith. Mir hat der erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das und das gesagt hat. Haben sie aufgeschrieben. Und so weiter und so fort. Und das war die Sitzung, diese Hadith-Sitzung. Und da waren in dieser Sitzung 4000 Leute. Das ist eine unglaublich große Zahl, liebe Geschwister. Aber, jetzt passt mal auf. Die Frage ist, geht es um die Qualität oder geht es um die Quantität? Oder umgekehrt, geht es um die Quantität, die Menge oder um die Qualität von den Leuten, die anwesend sind? Einer der Überlieferer in der Zeit nach den Tabi'in, also Atba' al-Tabi'in, gestorben 197, Shu'aib ibn Harb, rahimahullah ta'ala, er sagte: Wir waren am Anfang 4000 Leute, die nach Hadithen gestrebt haben, das heißt, die rumgereist sind und gucken, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt wird, damit wir, alhamdulillah, eines Tages nach 1400 Jahren wissen, was der Prophet gesagt hat und was nicht. Und er sagte: Erfolg haben aber nur vier gehabt. Erfolg haben aber nur vier gehabt. Das heißt, nur vier haben nachher was Produktives geleistet. Die meisten haben aufgeschrieben und das war's dann auch. Es blieb dann in der Schrift und dann irgendwann mal sind sie gestorben und das Buch hat dann seinen Sohn geerbt und sein Sohn weiß überhaupt nicht, wie wertvoll das ist und hat es dann weggeschmissen und wir leiden darunter. Ebenso berichtet er über einen anderen Imam und Hadith-Gelehrten, Abu Dawud, aber nicht der, den wir kennen, As-Sijistani, der von Sunan Abi, sondern ein anderer, Abu Dawud At-Tayalisi, der hat auch eine Hadith-Sammlung, gestorben im Jahr 204. Er sagte: Ich war eines, also dieser Mann Abu Dawud, ist egal wie er heißt, also ich bin, aber es sind schon wichtige Namen, ja, aber nicht so wichtig. Er sagt: Ich war eines Tages bei Shu'ba an seiner Tür. Shu'ba ist ein der größten Hadith-Gelehrte und Imame, die wir haben, der wurde bezeichnet sogar als Amir al-Mu'minin für den Hadith. Das heißt, er wurde bezeichnet als Führer der Gläubigen, was die Hadith angeht. Das ist das sagt man, ist die höchste oder eine der höchsten Stufen, die man, es ist also nicht zu vergleichen mit Doktorarbeit oder Professor oder so. Das ist noch ein bisschen höher. Okay? So. Er sagt: Ich war eines Tages bei Shu'ba an seiner Tür und die Moschee war voll, rammelvoll. Die haben auf ihn gewartet, dass er rauskommt und den Leuten Hadith erzählt. Shu'ba kam dann hinaus und stützte sich auf mich, offensichtlich weil er schon älter geworden war, und sagte: Sag mal, denkst du, dass all diese Leute Hadith-Gelehrte sein werden eines Tages? Dann sagte Abu Dawud: Nein. Dann sagte zu ihm: Du hast recht. Nicht einmal fünf von diesen ganzen. Dann sagte Abu Dawud: Fünf? Nicht einmal fünf? Er sagte: Ja. Sie schreiben im jungen Alter Hadithe auf. Und wenn sie älter geworden sind, lassen sie sie außer Acht. Und manche schreiben es im jungen Alter auf, Aber wenn sie älter geworden sind, beschäftigen sie sich mit Schlechtem. Und er sagte mir dies mehrmals. Später habe ich gesehen, dass nicht einmal 5 von ihnen produktiv gewesen sind. Rahimahullah. Und natürlich, liebe Geschwister, das ist übertragbar. Also wollen wir nicht um den heißen Brei reden. Das, was der Imam da erlebt hat, was Hadithe angeht, das ist das Gleiche. Guckt euch mal an, die Leute zum Beispiel, die studieren. Die meisten Leute, die studieren, studieren, damit sie am Endeffekt arbeiten können. Nicht unbedingt, weil sie was Besonderes sein wollen auf ihrem Gebiet, sondern weil sie einfach nur ihr täglich Brot verdienen wollen. Und bei der Scharia ist es nicht anders. Die Scharia-Studenten, diejenigen, die produktiv sind, die hingehen, um nachher Da'wah machen zu können, sind nicht alle, die hingegangen sind. Ja? Manche lernen den Islam, studieren den Islam, damit sie nachher ein Zeugnis haben. Und dieses Zeugnis ist ein Blatt Papier, absolut wertlos. Absolut. Die Leute streben so danach, dieses Stück Papier zu bekommen, statt dass sie danach streben, das, was sie gelernt haben, im Kopf zu behalten und an die Leute weiterzugeben. Das ist kein Aufruf, nicht Scharia zu studieren. Im Gegenteil, ich finde das eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Fach, was man heutzutage lernen sollte. Nur es geht um die Absicht, welche Absicht man hat und was man damit erreichen will. In einer weiteren ähnlichen Überlieferung sagte Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, auch aus der gleichen Generation und aus gestorben 212, auch aus dem 3. Jahrhundert. Das 3. Jahrhundert, liebe Geschwister, ist das goldene Zeitalter der Hadithe gewesen übrigens. Weil darin sind die meisten Bücher geschrieben worden und Werke aufgeschrieben worden, zusammengefasst worden. Also die Bücher, die ihr kennt, Abu Dawud, Al-Bukhari, Tirmidhi, Ibn Majas. Und diese ganzen 6 Bücher, alle sind Bücher aus dem 3. Jahrhundert und noch andere dazu. Er sagte Folgendes. Eines Tages kam zu mir der große Gelehrte und Imam Sufyan al-Thawri, als die Leute sich um ihn versammelt hatten. Und er sagte, sag mal, schau mal an, wie viele diese Leute sind, die hier anwesend. Schau mal, wie viele diese Leute sind. Ein Drittel von ihnen wird sterben. Ein Drittel wird sich mit anderem beschäftigen, als dem, was sie gehört haben. Und wie wenige werden vom letzten Drittel produktiv sein. Und das gleiche sagte Sulaiman ibn Mahran al-A'mash, rahimahullah ta'ala, auch einer der großen Hadith-Überlieferer. Er sagte, schau nicht auf die Anzahl, ein Drittel stirbt, ein Drittel gehen ihren Arbeiten nach, oder geht ihren Arbeiten nach, und von einem Drittel ist 1% erfolgreich. Insofern, liebe Geschwister, geht es nicht um die Quantität, sondern es geht um die Qualität. Und deswegen auch ein kleiner Tipp, deswegen, wenn man Leute zum Islam einlädt, mit ihnen Da'wah macht, dass man ihnen den Islam auch so darstellt, wie er wirklich ist. Das heißt nicht, dass ich alles der Person sage, ob sie es verstehen kann oder nicht verstehen kann, sondern das bedeutet, dass man die Wahrheit sagt, aber in der richtigen Reihenfolge, wie der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Erst hat er die Leute aufgerufen zu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wenn sie es verstehen können, hat er gesagt, okay, du hast 5 Gebete. Wenn sie es verstehen, dann gibt es die Zakat und so weiter. Diese Reihenfolge hat man einzuhalten. Warum sage ich das? Weil manchmal gibt es Leute, die, ich weiß nicht, ob ihr das sowas erlebt habt oder nicht erlebt. Es gibt manchmal Muslime, möge Allah sie recht leiten, die haben, die wollen jemanden heiraten. Und diese Person ist nicht muslimisch. Und dann überzeugen sie sie, sagen sie, pass auf, du musst den Islam annehmen, damit ich dich heiraten kann. Und dann kommen sie in die Moschee und wollen heiraten. Natürlich, der Imam einer Moschee kann niemandem sagen, du wirst nicht Muslim. Kann nicht sagen. Nur die Frage ist, wie überzeugt die Person wirklich ist, die den Islam annimmt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man ihm das der Person sagt, was auf ihn zukommt. Pass auf, kommen auf dich auch Pflichten zu. Bist du dir bewusst, was du annimmst? Bist du bewusst, was es bedeutet zu sagen, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah und des Muhammad, der Gesandte Allah. Weil wir haben ja schon 1 Milliarde Muslime, also auf die Menge kommt es nicht an. Ja? Ob wir noch einen Muslim mehr haben oder nicht, wir haben das nicht. Ich meine damit halbe Muslime mehr, oder wir brauchen wir nicht. Ja? Wir brauchen Leute, die den Islam annehmen und auch wissen, was sie annehmen. Auch wissen, was sie annehmen. Das ist Sehr wichtig, liebe Geschwister. Ebenso sind die Gläubigen, die den Islam annehmen, nicht gleich, sind nicht alle auf der gleichen Stufe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der starke Gläubige ist Allah lieber, ist besser und lieber, ist Allah lieber als der schwache Gläubige. Aber in allen ist gut. Deswegen weisen wir sie nicht zurück, logischerweise. Und wir freuen uns über jede Person, die den Islam annimmt. Aber der Gläubige, der stark im Glauben ist, ist besser und Allah lieber als derjenige, der schwach im Glauben ist. Und hier ist die Stärke des Glaubens gemeint und nicht, was manche Leute denken, die Stärke der Muskulatur oder die Stärke der Redegewandtheit oder was auch immer. Sondern hier gemeint ist die Stärke im Glauben. Wallahu a'lam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, sei eifrig. Ich lese euch am besten vor, warum soll ich es im Kopf übersetzen, wenn ich schon übersetzt habe. Sei eifrig, wenn es um Dinge geht, die dir nützlich sind. Und bitte Allah um Hilfe und werde nicht schwach. Und wenn dich etwas trifft, dann sag nicht, hätte ich doch dies und das getan. Sondern sag, das ist Allahs Bestimmung und er tut, was er will. Denn das Wort hätte öffnet dem Satan einen Weg zur Handlung. Denn ihr wisst, der Shaitan, er will die Leute traurig machen. Und deswegen sagt er einem, hättest du das gemacht, dann wäre das nicht so passiert. Wären sie nicht dort hinausgegangen, wären sie nicht gestorben. Und so weiter und so fort. Und Allah sagt, لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. Damit Allah das in ihren Herzen zu einer Gram macht, zu einer Reue macht, zu einem Gefühl der Reue macht. Das ist alles. Was sie sagen, nützt nichts. Was sie sagen, ändert nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Sondern es öffnet nur den Weg des Shaitan. Er macht dich traurig. Und das ist eine der Aufgaben des Shaitan. Er will die gläubigen Menschen traurig machen. Und deswegen sagt er, denn hätte öffnet dem Shaitan einen Weg zur Handlung. Dieser Hadith ist bei Muslim überliefert worden. Aber bedeutet das, dass man niemals das Wort hätte benutzen darf? Ist dieses Wort hätte schlimm und immer ein Widerspruch zu unserer Aqida an die göttliche Vorherbestimmung? Die Antwort ist nein. Al-Qadi, rahimahullah ta'ala, sagte, gemeint ist, dass man das hier prinzipiell nicht sagen soll, damit man dem Shaitan nicht die Möglichkeit macht, einen zu bereuen, dass man nicht bereut, was man getan hat. Und der Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch dieses Wort hätte benutzt hat und insofern kann es also nicht immer verpönt sein. Und zwar wisst ihr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er von Medina losgereist ist, um Hajj zu machen, hat er die Absicht gehabt, Hajj zu machen und hat auch sein Opfertier mit sich genommen. Er hat sallallahu alaihi wasallam Qiran Hajj gemacht. Es gibt ja drei verschiedene Formen von der Hajj. Und eine Form ist die Qiran-Form. Das heißt, man macht Hajj und Umrah zusammen gleichzeitig, beides in einem. Und die zweite Form ist die, was jeder von uns normalerweise macht, wenn er von Deutschland kommt. Er macht eine Umrah und danach macht er eine Hajj. Das ist Tamattu'. Und die dritte Form ist, man nur Hajj macht einfach. Wie dem auch, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Qiran gemacht. Und als er dann dort war, hat er zu den Sahaba gesagt, dass diejenigen, die kein Opfertier mit sich genommen haben, sie sollen eine Umrah machen und danach den Hajj machen. Das heißt, sie sollen Tamattu-Hajj machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aber nicht mit ihnen mitgemacht. Und das hat sie traurig gemacht, weil sie wollten natürlich genau das Gleiche machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und um sie jetzt zu beruhigen, hat er zu ihnen gesagt, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِ مَسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدِي. Das heißt, wenn ich noch einmal die Wahl gehabt hätte, wenn ich jetzt noch einmal die Wahl hätte, zu entscheiden, ob ich mein Opfertier mitnehme von Medina oder nicht, dann hätte ich es nicht mitgenommen. Damit ich mit euch also zusammen die Tamattu Hajj machen kann. Und das Wort hätte, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt habe ich lang ausgeholt, aber das war so das Ziel des Ganzen. Deswegen hat er sallallahu alaihi wasallam hier das Wort hätte benutzt und trotzdem war es nicht verpackt. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 10 vor ungefähr? Ja, also noch so 5 Minuten bis Adhan, 10 Minuten. 15 Minuten bis Adhan? Dann mache ich so in 5 Minuten, dass wir ein bisschen noch was reden können. Schau. Liebe Geschwister, sehr wichtig ist, dass man sich, gerade wenn man überlegt, was man, wie man vorgeht und was man lernen möchte, ist, dass man sich einen Plan macht. Denn jeder von uns, wenn ich euch jetzt fragen würde, das habe ich heute schon einmal gemacht und ich spare mir die Frage nochmal, weil ich erwarte, dass das gleiche Ergebnis rauskommt. Wenn man jemanden fragt, ach, was machst du gerade, dann sagt er zu dir, ja, ich bin in der Schule. Dann sagt er zu dir, okay, was machst du danach? Ich studiere oder mache Beruf, Ausbildung oder was nicht was. Ja, was machst du danach? Arbeitest du? Und danach gehe ich in Rente und so weiter. Und dann, dieser Plan, liebe Geschwister, der hat jeder im Kopf. Selbst wenn er arbeitslos ist, sagt er, ich besuche eine Arbeit. Das heißt, er weiß schon, wie er seine Dunya-Karriere gestaltet. Und was ist mit der Akhira-Karriere? Was ist mit dem religiösen Wissen? Wenn ich jetzt fragen würde, Bruder, was lernst du gerade? Und wenn du fertig bist, was hast du danach vor? Wenn du fertig bist, was hast du danach vor? Leider die wenigsten Geschwister haben, wenn es um Allahs Religion geht, einen Plan im Kopf, der so gut strukturiert ist und durchdacht ist und so überzeugend ist, wie wenn es um weltliche Dinge geht. Und da soll man sich auch viel Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, At-tu'ada kullu shay'in khayr, illa fi amal al-akhir. Das heißt, er sagte, Bedächtigkeit, nachzudenken über eine Sache, ist gut in allen Dingen. Langsam zu machen und zu überlegen erst einmal. Außer, wenn es um Dinge über Akhira geht. Gemeint ist, also wenn du siehst, da gibt es was Gutes zu tun, dann belegst du nicht lange. Dann machst du das Gute und das war's. Aber prinzipiell soll man gut überlegen, was man tut. Der Hadith ist unter anderem bei Abu Dawud überliefert worden. Und auch wenn man lernt, dann weiß man schon, man will bei der Uni lernen, man will dieses Fach lernen, man will da in dieses Land fliegen, weiß nicht was, sein Studium wo absolvieren. Und auch in der Religion muss man aufpassen und sich informieren, wo man seine Religion lernen möchte. Folgendes, einer der früheren Gelehrten sagte, heißt Ghassan al-Razi, rahimahullah, er sagte, wenn einer dem anderen 10 Dirham schuldet, sagen wir mal einfach 10 Euro schuldet, wenn einer dem anderen 10 Euro schuldet, der Verschuldete das allerdings leugnet. Jemand schuldet dir 10 Euro. Du möchtest dieses Geld von ihm haben. Er leugnet aber, dass er dir das Geld schuldet. Wie willst du das Geld von ihm zurückkriegen? Du kannst das Geld nur von ihm zurückkriegen, indem du 2 rechtschaffene Zeugen hast, die bezeugen, dass der Person es dir oder schuldet. Das ist der Weg. Ja? Das ist der normale Weg. Du brauchst 2 rechtschaffene Zeugen, die das bezeugen können. Jetzt passt auf. Dann sagt er nochmal, wenn einer dem anderen 10 Dirham schuldet, der Verschuldete dies aber leugnet, kann er es nur von ihm zurückbekommen, wenn er 2 rechtschaffene Zeugen bringt. Und dann sagt er, Allahs Religion hat eher Anrecht darauf, dass man sich auf rechtschaffene Menschen stützt. Verstanden? Du willst hier jemanden, also wenn du im islamischen Gericht holst du 2 Zeugen, sind aber nicht rechtschaffen. Dann können die Zeugen, des Zeuges wird verworfen. Der Richter wird sagen, interessiert mich nicht. Du versuchst 10 Euro zu kriegen und du brauchst dafür rechtschaffene Zeugen. Dann solltest du erst recht darauf achten, wenn du religiöses Wissen erlangen willst über Allah subhanahu wa ta'ala, über Halal und Haram, dass du das kriegst auch durch rechtschaffene Menschen. Yahya ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala, einer der Zeitgenossen von Imam Ahmad und einer der großen Gelehrten seiner Zeit, er sagte, man soll bei seinem Lehrer auf folgende Eigenschaften achten. Ehrlichkeit, Bekanntheit, Anfrage, Unterlassung von Bid'a und großen Sünden. Ehrlichkeit ist klar, brauchen wir nicht darüber reden. Bekanntheit und Anfrage ist auch wichtig, weil wenn eine Person bekannt ist und es gibt viele Anfragen auf ihn, gerade in einem bestimmten Thema, dann weist es darauf hin, dass diese Person Wissen hat, zweifellos. Unterlassung von Bid'a, weil man will ja seine Religion lernen, nicht irgendwas Neues lernen. Ja. Und große Sünden, und jetzt könnte man sich fragen, warum hat der Imam nicht gleich gesagt, große Sünden, fertig. Weil Bid'a sind so schlimm, dass sie als Extrapunkt aufgezählt werden. Und ebenso, und damit möchte ich abschließen, liebe Geschwister, sagte Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, wenn man von einem Mubtadi' lernt, von einer Person lernt, die einem immer Sachen beibringt, die nicht Teil des Islam sind, neu eingeführte Dinge beibringt, dem wird Allah nicht durch das helfen, was er gelernt hat. Und wer einem Mubtadi' die Hand gibt, verlässt den Islam nach und nach. Wer einem Mubtadi' die Hand gibt, verlässt den Islam nach und nach. Warum? Ja, weil er bringt einem immer wieder was bei, was nicht Teil des Islam ist. Und man denkt, es ist Teil des Islam. Und man bewegt sich immer weiter weg von der Schiene. Und wenn es zu Aqida-Angelegenheiten kommt, ist es noch schlimmer. Und deswegen verliert man nach und nach den Weg zu. Und deswegen gibt es sogar, also bei manchen Sekten sogar, die Vorstellung, und das zeigt, dass es wahr ist, was der Mann sagt. Das ist keine Übertreibung. Und das kennt ihr bestimmt auch viele von euch. Es gibt in manchen Sekten die Vorstellung, dass manche Gelehrte, manche religiöse Menschen so gelehrt sind und so religiös geworden sind und so eine hohe Stellung erreicht haben bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie sogar nicht einmal mehr beten brauchen. Ja, das gibt es. Und sie stützen sich dann auf eine Ayah im Koran, wo es heißt, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Das heißt, und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Und sie sagen, Gewissheit, gemeint, bis du 100% in allem überzeugt bist. Und als wären die gläubigen Menschen nicht überzeugt. Ich weiß nicht, zweifelt jemand von euch an Allah subhanahu wa ta'ala? Zweifelt jemand von euch an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Die Gewissheit, die man erlangen wird, die 100%ige Gewissheit in dieser Eier, ist nach dem Tod. Wenn du die Engel vor dir sehen wirst mit eigenen Augen, dann gibt es kein Iman mehr im eigentlichen Sinne, weil du schallast, du siehst es schon. Da gibt es keine Prüfung mehr und es ist keine... Das ist kein Iman mehr dann, für den du belohnt und bestraft wirst. Weil khalas, du hast das von deinen eigenen Augen schon gesehen. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Verzeiht mir die Geschichte, ich weiß, ein bisschen so, das Thema war so ein bisschen links, ein bisschen rechts. Eigentlich kann man nicht sagen, so ein bestimmtes Thema. Aber das ist, was ich heute mit euch mitteilen wollte. Okay.